Dies ist in den LibriVox-Aufnahmen gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Tobias Knopp. Inhalt: Abenteuer eines jungen Gesellen. Herr und Frau Knopp. Julchen. Abenteuer eines jungen Gesellen. Die Sache wird bedenklich. Sokrates, der alte Greis, sagte oft in tiefen Sorgen: Ach, wie viel ist doch verborgen, was man immer noch nicht weiß. Und so ist es. Doch indessen darf man eines nicht vergessen, eines weiß man doch nie, nämlich, wenn man unzufrieden. Dies ist auch Tobias Knopp, und er ärgert sich darob. Seine zwei Kanarienvögel, die sind immer froh und kriege, während ihm so manches quält, weil es ihm bis dato fehlt. Ja, die Zeit entflieht schnell. Knopp, du bist noch Junggesell. Zwar für Stiefel, Bett, Kaffee sorgt die gute Dorothee. Und auch wenn er dann und wann etwas nicht alleine kann, ist sie gleich darauf bedacht, dass sie es zurechte macht. Doch wie viel Zufriedenheit. Nun mit großer Traurigkeit bleibt er vor dem Spiegel stehen, um sein Bildnis zu besehen. Vorne rum ist alles blank, aber hinten, Gott sei Dank, denkt er sich mit frohem Hoffen, wird noch manches angetroffen. Oh, wie war der Schreck so groß? Hinten ist erst recht nichts los, und auch hier tritt ohne Frage nur der pure Kopf zutage. Auch bemerkt er außerdem, was ihm gar nicht recht bequem, dass er um des Leibes Minuten längst die Wölbung überschritten, welch für den Speiseschlauch bei natürlichem Gebrauch wie zum Trinken so zum Essen festgesetzt und abgemessen. Doch es bietet die Natur hierfür eine sanfte Kur. Draußen, wo die Blumen sprießen, Karlsbader Salz genießen und melodisch sich bewegen, ist ein rechter Himmelssegen, und es steigert noch die Lust, wenn man immer sagt, du musst. Knopp, der sich dazu entschlossen, wandelt treu und unverdrossen. Manchmal bleibt der Sinn stehen, manchmal kann ihn keiner sehen. Aber bald so geht er wieder, treu beflissen auf und nieder. Dieses treibt er 14 Tage. Danach steigt er auf die Waage und da wird es freudig und heißer. Minus 20 Pfund. Wieder schwinden 14 Tage, wieder sitzt er auf der Waage. Autsch, nun ist er offenbar alles wieder, wie es war. Ach, so denkt er, diese Welt hat doch viel, was nicht gefällt. Rosen, Tanten, Vasen, Nelken sind genötigt zu verwelken. Ach, und endlich auch durch mich macht man einen dicken Strich. Auch von mir wird man es lesen. Knopf war da und ist gewesen. Ach, und keine Träne fließt aus dem Auge, was es liest. Keiner wird, wenn ich begraben, Unbequemlichkeiten haben. Keine Seele wird geniert, weil man keinen Kummer spürt. Dahingegen spricht man dann, was geht dieser Knopf uns an? dies und sieh mal das und pass auf, du findest was. Einfaches für seine Zwecke, das benötigte Gepäcke. Und die brave Dorothee ruft, Herr Knopp, nanu adieu. Eine alte Flamme. Allererst und also fort eilt Knopp an jenen Ort, wo sie wohnt, die Wohlbekannte, welche sich Adele nannte, jene reizende Adele, die er einst mit ganzer Seele tief geliebt und hoch geehrt, die ihn aber nicht erhört, so dass er, seit dies geschah, nur ihr süßes Bildnis sah. Transpirierend und beklommen ist er vor die Tür gekommen, und sein Herz klopft so sehr, doch am Ende klopft auch er. Himmel, ruft sie, welches Glück! Knapp sein Schweiß, der tritt zurück. Komm, geliebter Herzensschatz, nimm auf der Bärschere Platz, nur an dich. Verfreund hab ich gedacht, unaussprechlich inniglich, Freund und Engel, lieb ich dich. Knapp, aus Mangel an Gefühl, fühlt sich wieder äußerst schwül, doch in dieser Angstsekunde nahen sich drei fremde Hunde. Hilfe, Hilfe, ruft Adele, hilf, Geliebter meiner Seele. Knopf hat keinen Sinn dafür, er entfernt sich durch die Tür. Schnell verlässt er diesen Ort und begibt sich weiter fort. Ein schwarzer Kollege. Knopf verfügt sich weiter fort, bis an einen anderen Ort. Da wohnt einer, den er kannte, der sich Förster Knarrtje nannte. Unterwegs bemerkt er bald eine schwärzliche Gestalt, und nun biegt dieselbe schräg ab auf einen Seitenweg. Sieh, da kommt der Knarrtje her. Alter Knopp, das freut mich sehr. Traulich wandeln diese zwei nach der nahen Försterei. So, da sind wir, tritt hinein, meine Frau, die wird sich freuen. He, zum Teufel, was ist das? Allee, Waldmann, Allee, was? Oh, tu, tu, verruchtes Weib, jetzt kommt Knarrtje dir zu Leib. Knopfs Vermittlung will nicht glücken. Bums, da liegt er auf dem Rücken. Schnell verlässt er diesen Ort und begibt sich weiter fort. Rektor Debisch. Knopp begibt sich weiter fort, bis an einen anderen Ort. Da wohnt einer, den er kannte, der sich Rektor Debisch nannte. Er erteilt seinem Sohn eben eine Lektion, die er unterbricht, als er Knopp zu sehen kriegt. Zu dem Sohn spricht er dann, Kuno, sag ich, sieh mich an, höre zu und merke auf, richte ich zu deinem Lauf dahin, wo ich dir befehle, nämlich in die Kellerhöhle. Dort liegt auf dem Stroh eine Flasche voll Bordeaux. Diese Flasche, sag ich dir, zieh herfür und bringe mir. Kuno eilt froh und prompt, dass er in den Keller kommt, wo er still und wohlgemut etwas von dem Traubenblut in dieses ist sozusagen Taubenmist. Wie käme dieses dann? Bruno, sag ich, sieh mich an. Auch nach diesem strengen Blick kommt er auf den Wein zurück. Aber Knopf verschmäht das Glas, denn schon wieder sieht er was. Dies spricht Ewisch, scheint mir ein neugeborener Spatz zu sein. Wie käme dieses dann? Sieh mich an, ein tatenschwarzes Bild ist von meinem Blick enthüllt. Und nur dieses sage ich, voll mein Sohn, entferne dich. Das ist Ewisch sein Prinzip, oberflächlich ist der Hieb. Nur des Geistes Kraft allein schneidet ihm die Seele ein. Knopf vermeidet diesen Ort und begibt sich weiter fort. Ländliches Fest. Knopf begibt sich weiter fort bis in einen anderen Ort. Da wohnt einer, den er kannte, der sich Meister Druff genannte. Druff hat aber diese Regel. Prügel machen frisch und träge und erweisen sich probat, ganz besonders vor der Tat. Auch zum heutigen Schützenfeste scheint ihm dies für Franz das Beste. Drum hört Knopf von weitem schon den bekannten Klageton. Danach wandelt man hinaus, schön geschmückt zum Schützenhaus. Gleich verschafft sich hier der Franz eines Schweins Klingenschwanz, denn er hat es längst beachtet, dass der Wirt ein Schwein geschlachtet. Und an Knoppens Fracke hing gleich darauf ein krummes Ding. Horch, da tönet Horngebläse und man schreitet zur Française. Keiner hat so hübsch und leicht sich wie unser Knopf verbeugt. Keiner weiß sich so zu wiegen und die Töne anzuschmiegen. Doch die höchste Eleganz zeiget er im Solotanz. Hoch erfreut ist jeder Mann, dass Herr Knopf so tanzen kann. Leider ist es schon vorbei. Und er schreitet stolz und frei wiederum zu seinem Tische, dass er etwas sich erfrische. Homs, der Franz entfernt den Bart, so dass Knopf nach hinten sank. Zwar hat er sich aufgerafft, aber doch nur mangelhaft, und er fühlt mit Angst und Beben. Knopf, mir hat es Luft gegeben. Schnell verlässt er diesen Ort und begibt sich weiter fort. Die stille Wiese. Knopf begibt sich weiter fort bis in einen stillen Ort. Hier auf dieser Blumenwiese, denn geeignet scheinen diese, kann er sich gemütlich setzen, um die Scharte auszuwetzen. Und nach all den Angstgefühlen sich ein wenig abzukühlen. Hier ist alles Fried und Ruhe. Nur ein Häslein schaut zu. Sieh, da kommt der Bauer Jochen. Knopf hat sich nur leicht verkrochen. Doch mit Jochen seiner Frau nimmt er es schon mehr genau. Kurz war dieser Aufenthalt und mit Eifer, also bald berichtet Knopf sein. Gottes, die treffliche. Dieses gibt es nicht, all die, der mein Vater hoch gelehrt, ist zu ihm eingekehrt. Zweitens dann, für Essen, Trinken seh ich keine Hoffnung blinken. Heute mal wird nun gebetet, morgen wird das Fleisch getötet, übermorgen beichtet man, und dann geht das Pilgern an. Deiner drittens teurer Freund ist, der meine Frau erscheint. Glaub in dieses Leben, wünscht Vergnügen, Heil und Segen und empfiehlt sich also bald. Was hast du wirklich? Aber kalt. Schnell empfiehlt er diesen Ort und begibt sich weiter fort. Wohlgemeint wird abgelehnt. Knopp verfügt sich weiter fort, bis an einen anderen Ort, da wohnt einer, den er kannte, der sich Küster Blühne nannte. Knopp betritt durchs Gartengatter, siehe, da ist Hemdgeflatter, woraus sich entnehmen lässt, Küllens haben Wäsche fest. Dieses findet Knopp bekräftigt, dadurch wird der Freund beschäftigt. Herzlich wird er aufgenommen, Töne rufet, Ei, willkommen, gleich besorg ich dir zu essen, fällt er das Kind indessen. Knopp ist dieses etwas peinlich, Töne macht alles reinlich, Knopp, der fühlt sich recht geniert. Töne hat der Wein serviert. Jetzt eröffnet er das Bette der Familienlagerstätte. In dem Bette, warm und schön, sieht man eine Schale stehen. Nämlich dieses weiß entweder, Wärme hält ich die Feder. Hat man nun das Mittagessen nicht zu knappe zu bemessen und setzt im Fall des Wehren von den Bohnen oder Möhren oder meinetwegen Rüben ziemlich viel zurückgeblieben, dann so ist das Allerbeste, dass man diese guten Reste aufbewahrt in einem Hafen, wo die guten Eltern schlafen, weil man, wenn der Abend naht, dann sogleich was Warmes hat. Diese praktische Methode ist auch Blühens ihre Mode. So, ruft Blühne, Freund, Lanu, setz dich her und lange zu. Knopp hat aber, wie man sieht, keinen rechten Appetit. Schnell verlässt er diesen Ort und begibt sich weiter fort. Freund Mücke. Knopp begibt sich weiter fort, bis an einen anderen Ort. Da wohnt einer, den er kannte, welche Mücke sich benannte. Wie es scheint, so lebt Herr Mücke mit Frau Mücke sehr im Glücke. Ignorier Bemerkung, ihr küsst er sie und spricht zu ihr. Also Schatz, ade derweil. Ich und Knopp, wir haben Eil. Im historischen Verein wünscht er eingeführt zu sein. Bald so öffnet sich vor ihnen bei der Kirche der Kathrinen im Hotel zum blauen Aal ein gemütliches Lokal. Mücke scheint da nicht fremd, er bestellt was wohlgekönnt, junge Hähnchen sanft gebraten, dazu kann man Gremien braten. Und man darf getrost inzwischen etwas Rheinwein drunter mischen. Möglich ist auf alle Fälle, dass man dann Musse bestelle. Nun erfreut man sich selbst mit, denn Katinka trinket mit. So, jetzt wären wir soweit. Knopp, du machst wohl richtig kalt. Lustig ist man fortspaziert zum Hotel, wo Knopp logiert. Heftig bollert man am Tor. nur gemacht, tritt hinein, ich komme nach. Knopf schiebt los, in dessen Mücke bleibt nicht Listigkeit zurück. Schraub, wie Knopf hinein, kommen bitte an die Wand geklommen. Wart, ruft Mücke ins Ege mal, warte dumm, schon wieder mal. Dieses tut die Mädchenschar, welche schon beschäftigt war, um an dieses Festes morgen für des Saales Schmuck zu sorgen. Ewig kannst du hier nicht sein, denket Knopp voll Seelenpein, und so strömt er wohlverdeckt da hervor, wo er gesteckt. Groß ist seines Laufes Schnelle, aber ach, die Kammerschwelle ist ihm äußerst hinderlich. Hopsa, er entblättert sich. Heimlich flieht er diesen Ort und begibt sich weiter fort. Abschreckendes Beispiel. Knopp begibt sich eilig fort bis zum höchsten Bergesort. Hier in öder Felsenritzen sieht er einen Klausner sitzen. Dieser Klausner alt und weiß tritt aus seinem Steingehäus und aus Knoppen seiner Tasche gibt er ernst die Wanderflasche. Ich, so spricht er, heiße Krökel, und die Welt ist mir zum Ekel, alles ist mir einerlei mit Verlaub, ich bin so frei. O ihr Bürsten, o ihr Kämme, Taschentücher, Badeschwämme, Seife und Pomade, Büchse, Strümpfe, Stiefel, Stiefelwichse, Hemd und Hose, alles gleich, Krökel, der verachtet euch, mir ist alles einerlei, mit Verlaub, ich bin so frei. O ihr Mädchen, o ihr Weiber, Arme, Beine, Köpfe, Leiber, Augen mit dem Feuer blicken, Finger, welche zärtlich zwicken und was sonst für dummes Zeug. Völkel, der verachtet euch, mir ist alles einerlei mit Verlaub, ich bin so frei. Nur die eine hingeschreinend im goldenen Heiligenschein, Ehre, Liebe fleht ich an, dich, die keiner kriegen kann, dich, du süße Heilja, heilige Emerentia. Sonst ist alles einerlei, mit Verlaub, ich bin so frei. Die mit Senkte Irre mied sich nach hinten, Knopp entflieht. Knopp, der denkt sich, dieser Krökel ist ja doch ein rechter Ekel, und die Liebe per Distanz, kurz gesagt, missfällt mir ganz. Schnell verlassen diesen Ort, eilet er nach Hause fort. Heimkehren und Schluss. Knopp, der eilt nach Hause fort, und sieh da, schon ist er dort. Gerade lüftet seine nette, gute Dorothee das Bette. Mädchen, spricht er, sag mir, ob. Und sie lächelt. Ja, Herr Knopp. Bald so wird es laut verkündet, Knopp hat ewig sich verbündet. Tobias Knopp, Dorothea Wickelfett. Erst nur flüchtig und zivil, dann mit Andacht und Gefühl. Na nun hat er seine Ruhe. Patsch, man zieht den Vorhang zu. Frau Knopp. Ermahnungen und jegliche Ergötzlichkeiten. Ein schönes Beispiel, das übrigens war, bieten Herr und Frau Knopf uns da. Hier ruht er mit seiner getreuen Gefährte, vereint auf geräumiger Lagerstätte. Früh schon erhebt man die Augen nieder, lächelt sich an und erkennt sich wieder, um alsobald mit einem süßen, langwierigen Kusse sich zu begrüßen. Knopf aber, wie er gewöhnlich pflegt, ist gleich sehr neckisch aufgelegt. Ganz unvermutet macht er Kicks. Hierauf erhebt sich ein lautes Gequieks. Lorette dagegen weiß auch voll List, wo Knopf seine lustige Stelle ist. Nämlich er hat sie unten am Hals. Kicks, jetzt meckert er ebenfalls. Nun freilich möchte sich Knopf erheben und schnell vom Lager hinweg bewegen. Wird aber an seines Kleides Falten spiralenförmig zurückgehalten. Husch, er nicht faul, wie man sich's denkt, hat sich nach hinten herumgeschwenkt und unter die Decke eingebohrt, wo man recht fröhlich herumrumort. Nach diesen sehr schönen Lustbarkeiten wird's Zeit, zur Toilette zu schreiten. Gern wendet Frau Doris angezogen den Blick auf Knopf sein Beinbekleidungsstück, welches ihr immer besonders gefiel durch Ausdruck und wechselndes Mimenspiel. Bald schaut so drein mit Grimm und Verdruss, bald voller Gram und Bekümmernuss, bald zeigt dies edle Angesicht nur Stolz und kennt keinen Menschen nicht. Doch bald schwindet der Übermut. Es zeigt sich von Herzen sanft und gut. Und endlich, nach einer kurzen Zeit, strahlt es in voller Vergnüglichkeit. Dorettens Freude hierüber ist groß, Knopf aber ist auch nicht freudenlos. Denn ihm lächelt friedlich und heiter, nach unten spitzig, nach oben breiter, weißlich blinkend und blendend schön, ein hocherfreuliches Phänomen. Besonders zeigt sich dasselbe beim Sitzen, in der Mädchensprache nennt man's Blitzen. Madame, es blitzt, ruft Knopf und lacht, schlupp wird die Sache zugemacht. Der alte Junge hat's gut. Die Frühstückszeit hat Knopf vor allen, weil sehr behaglich, sehr gefallen. Nachdem die Wiese aufgetischt, hat Doris ihm den Trank gemischt und außerdem genießt er heute noch eine ganz besondere Freude. Frau Doris schenkt ihm eine Mütze, die rings mit Perlen und mit Mütze in Form von einem Kranz der Reben gar schön umwunden und umgeben. Sehr freut ihn dieser Kopfbehälter, denn nach Michili wird es kälter und weht schon oft ein herber Hauch und außerdem verziert es auch. Stolz sitzt er da auf seinem Sitze, das Haupt verschönt die Morgenmütze. Die Pfeife ist im Hochgenuss und Doris hält den Fidibus. Schnell fliegt der Morgen, unterdessen bereit nicht leiden mag. Es wirbelt der Staub, der Besen schwirrt, man irrt umher und wird verwirrt. Hier oben auf der Fensterbank steht Liese und macht die Scheiben blank. Glaubt, welcher seine Pfeife vermisst und gar nicht weiß, wie sie heute ist, schweift sorgenschwer im Haus umher, ob sie nicht wohl zu finden wär. Er denkt, wo mag die Pfeife sein? Und zwickt ihr Liese ins Bein hinein. Obgleich dies nun nur ganz unten geschehen, Frau Doris hat es nicht gern gesehen. Sie ruft, das bitt ich mir aber aus, abscheuliches Mädchen, verlasse das Haus. So wären denn Knoppens also mal ohne weibliches Dienstpersonal. Morgens in früher Dämmerung hat Knopp eine schöne Beschäftigung. Alsbald, so steht es im Wochenblatt, dass man Bedienung nötig hat. Infolgedessen mit sanfter Miene erscheint eine Jungfrau namens Kathrine, welche hochheilig und teuer versprochen, stets fleißig zu putzen, beten, packen und kochen. Hierin ist sie auch einerseits rühmlich, andererseits aber recht eigentümlich. Ergänzt zum Beispiel an Sirup-Tropfe, der unvermeidlich zähe Tropfe. Schlupfwutsch, so schafft sie ihn dort mit schnellem Schwung der Zunge fort. Oder kann sich beim Backen vielleicht irgendwo irgendwie etwas zeigt. Schlupfwupp, sie entfernt es gleich durch einen doppelten Bogenstreich. Obschon dies sehr geschickt geschehen, Frau Knoppen hat es nicht gern gesehen. Sie ruft, das bitt ich mir aber aus, abscheuliches Mädchen, verlasse das Haus. So wären denn Knoppens zum anderen Mal ohne weibliches Dienstpersonal. Knopp aber in früher Dämmerung hat eine schöne Beschäftigung. Alsbald, so setzt man ins Wochenblatt, dass man ein Mädchen nötig hat. Hierauf erscheint nach kurzer Zeit eine Jungfrau mit Namen Adelheid, welche hochheilig und teuer versprochen, stets fleißig zu putzen, bieten, packen und kochen. Auch kann sie dieses, und augenscheinlich ist sie in jeder Beziehung sehr reinlich. Pünktlich pflegt sie und ohne Säumen die eheliche Kammer aufzuräumen. Recht angenehm ist dann der Kamm, Pomade und Seife von Madame. Doch für die Zähne verwendet sie gern den Apparat des gnädigen Herrn. Obgleich dies zu guten Zwecken geschehen, Frau Knoppen hat es nicht gern gesehen. Sie ruft, das gib ich mir aber aus, abscheuliches Mädchen, verlasse das Haus. Knopp aber in früher Dämmerung hat eine neue Beschäftigung. Knopp geht mal aus. Bekanntlich möchte in dieser Welt jeder gern haben, was ihm gefällt. Gelingt es dann mal dem wirklich Frommen, an die gute Gabe dranzukommen, die er dringend früh und spart, aus tiefster Seele so inniglich bat. Gleich steht er da, seufzt, hustet und spricht. Ach Herr, nun ist's ja doch so nicht. Auch Knopp ist heute etwas ergrimmt und über sein ewiges Glück verstimmt. Grad gibt es den Abend auch Frikadellen, die unbeliebt in den meisten Fällen. Er lehnt sie ab mit stillem Dank, zieht seinen Frack aus dem Kleiderschrank und ohne sich weiter an was zu kehren, wandelt er trotzig zum goldenen Bären. Trotz 1000, also auch mal hier. So wie freudig beim Öffnen der Tür der kunstreiche Dr. Pelikan und Bello der Förster und Jägersmann. Knopp, aber redet nicht eben viel, hat auch nicht Lust zum Solospiel, sondern tief in sich selbst gekehrt, hat er sein Schöppchen hier geleert. Punkt 10 schließt er die Rechnung ab und begibt sich zu Haus in den Lindengrab. Unfreundlicher Empfang. Grollend hat Madame soeben sich bereits zur Ruhe begeben. Freundlich nahm sich Knopp und bang. Bäh, nicht gut ist der Empfang. Demutsvoll und treu und innig spricht er. Doris, schau, da bin ich. Aber heftig stößt dieselbe, bupp, ihn auf seinem Halbgewölbe. Dieses hat ihn sehr verdorsten. Tief gekränkt, doch fest entschlossen, schreitet er mit stolzem Blick wieder ins Hotel zurück. Heißer, jetzt ist Knopp dabei. Kartenspiel und was es sei. Elbe, zwölfe schlägt die Glocke, man genießt verschiedene Grocke. Dreimal kräht des Hauses Hahn, bis der letzte Trunk getan. Heimkehr. Knopp ist etwas schwach im Schenkel, drum so fühlt man ihn am Henkel. Glücklich hat es sich getroffen, dass das Küchenfenster offen. Man erhebt ihn allgemach und dann schiebt man etwas nach. Düster ist der Küchenraum. Platsch, man fällt und sieht es kaum. Ratsam ist es nachzuspähen, wie Schwefelhölzer stehen. Krax, da stößt das Nasenbein auf den offenen Küchenschrein. Peinlich ist ihm das Gefühl, aber er verfolgt sein Ziel. Oha, wieder Gitter, dieses ist das Milchgeschirr. Nächster Degen ist die volle, sanft geschmeidige Butterstolle. Doch hier hinten in der Ecke kommt er jetzt zu seinem Zwecke. Autsch, er schreit mit lautem Schalle und sitzt in der Morsefalle. Jetzt so kommt ihm der Gedanke, nachzuspüren auf dem Schranke. Ach, vom Kopfe bis zum Fuß rinnt das gute Zwetschgen los. Doch sogleich mit dieser Schwärze kriegt er Feuerzeug und Kerze. Freilich muss er häufig streichen, ohne es zu erreichen. Aber er Endlich öffnet sich die Türe und es heißt, ich gratuliere. Friedlich lächelnd, voller Demut, wie gewöhnlich ist Frau Wehmuth. Stolz ist Dr. Pelikan, der seine Pflicht getan. Aber unser Vater Knopf ruft in einem fort, Gottlob. Na, jetzt hat er seine Ruhe. Ratsch, man zieht den Vorhang zu. Julchen, Vorgemerk. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Ersteres wird gern geübt, weil es allgemein beliebt. Selbst der Lasterhafte zeigt, dass er gar nicht abgeneigt. Nur will er mit seinen Sünden keinen guten Zweck verbinden, sondern wenn die Kosten kommen, fühlt er sich angstbeklommen. Dieserheit besonders scheut er die frommen Geistlichkeit, denn ihm sagt ein stilles Grauen, das sind Leute, welche trauen. So ein böser Mensch verbleibt lieber gänzlich unbeweiht, ohne einen hochgeschätzten, tugendsamen Vorgesetzten irrt er in der Welt umher, hat kein reines Hände mehr, wird am Ende krumm und faltig, grimmig, dreulich, ungestaltig, bis ihn dann bei Nacht und Tag gar kein Mädchen leiden mag. Onkel heißt der Dienstbrief heiß, aber dieses ist auch alles. Oh, wie anders ist der Gute, er erlebt mit frischem Mute die gesetzlichen Gebühren, lässt sich redlich kopulieren, tut im stillen Buch erfreut das, was seine Schuldigkeit, steht dann eines Morgens da, als ein Vater und Papa, und ist froh aus Herzensgrund, dass er dies so gut bekommt. Blutchen als Wickelkind. Also, wie bereits besprochen, Madame Knoppen ist in den Wochen. Und Frau Wehmuth, welche kam und das Kind entgegennahm, rief und trug es in die Höhe. Nur ein Mädel, ach herrje. Oh, Frau Wehmuth ist schlau, zu uns weiß sie ganz genau. Freilich Knopp, der will sich sträuben, das Gesagte gleich zu gläuben. Doch bald überzeugt er sich, lächelt etwas säuerlich und mit stillgefassten Zügen spricht er. Na, denn mit Vergnügen. Dieses Kind hat eine Tante, die sich Tante Julchen nannte. Demnach kommt man überein, Julchen soll sein Name sein. Julchen als ein Wickelkind ist so, wie so Kinder sind. Manchmal schläft es lang und feste, tief versteckt in seinem Neste. Manchmal mit vergnügtem Sinn duselt es so vor sich hin. Manchmal aber wird es böse, macht ein lautes Wehgetöse und gibt keine Ruhe nicht, bis es was zu lutschen kriegt. Sein Prinzip ist überhaupt, was beliebt ist auch erlaubt. Wenn der Mensch als Kreatur von Rücksicht keine Spur. O ihr, die ihr Eltern seid, denkt doch an die Reinlichkeit. Wahrlich, hier gebührt Frau Knopp Preis und Ehre, Dank und Lob. Schon in früher Morgenstund öffnet sie den Wickelbund gleichsam wie ein Postpaket, worauf Knopp beiseite geht. Mit Interesse aber sieht er, was fernerhin geschieht. Macht man Mädchens Nase reinlich, so erscheint ihm dieses peinlich. Wie mit Pudermann verfährt, dünkt ihm höchst bemerkenswert. Freudevoll sind alle so unruhig lupft. 1, 2, 3, im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit. Julchen ist hübsch kugelrund und schon ohne Wickelbund. Es ist Nacht, Frau Doris ruht, während Knopf das Sein tut. Aber Julchen in der Liegen will partout nicht stille liegen. Er bedenkt, dass die Kamille manchmal manche Schmerzen stille. Wirkungslos ist dieser Tee. Julchen macht Rabä, Rabä. Lieber Gott, wo mag's denn fehlen? Wer sollte sonst was quälen? Oh, wie gern ist Knoppe nötig, nachzuhelfen, wo es nötig. Aber weh, es will nicht glücken, nun klopft er sanft den Rücken. Oder will's vielleicht ins Bett, wo erfahrener Lagerstätte beide Eltern in der Nähe? Nein, es macht Rabä, Rabä. Schau, auf einmal wird es heiter. Knopf begibt sich peinlich weiter und bemerkt nur dieses noch. Halbtrotz tausend. Also doch. Ein festlicher Morgen. 1, 2, 3, im Sauseschritt läuft die Zeit. Wir laufen mit. Julchen ist schon sehr verständlich und bewegt sich eigenhändig. Heute ist Feiertag und siehe, schon streicht Knopf in aller Frühe luftig losen Seifenschaum auf des Bartes Stachelflaum. Heute will er zur Messe gehen, denn er singt ihn doch so schön. Frau Dorette trägt getreu Frack und Biederhut herbei. Julchen gibt indessen Acht, was der gute Vater macht. Bald ist seine Backe glatt, weil er Übung hat. In die Kammer geht er nun, Julchen macht sich was zu tun. Gern ergreift sie die Federn des Vaters Schreibkatheter. Reizend ist die Kunstfigur einer Tick-Tack-Taschenuhr. Ach herrje, es gibt Klabum, Hühnchen schwebt, der Stuhl fällt um. Allerdings kriegt Julchen bloß einen leichten Hinterstoß, doch die Uhr wird sehr versehrt und die Tinte ausgeleert. Schmiegsam, biegsam, mild und mollig ist der Strumpf und erst wollig. Drum wird man ihn gern benutzen, um damit was abzuputzen. Wohl besorgt ist dieses nun, Julchen kann was anderes tun. Einen Messer schneiden besser, wie des Bartes Putzemesser. Wozu nutzen, warum sitzen an dem Frack die langen Spitzen? Hier ein Schnitt und da ein Schnitt, Ritschiratsch, weg damit. Wohl besorgt ist dieses nun, Julchen kann was anderes tun. In des Vaters Pfeifenkopf setzt sich oft ein fester Tropf, der was schlimmer die bewusste alte hart schwarze Kruste. Und der Raucher sieht es gern, dass man sie daraus entferne. Wohl besorgt ist dieses nun, Julchen kann was anderes tun. Stattlich ist der Biberhut, manchmal passt er nur nicht gut. Niemals soll man ihn benutzen, um bequem darauf zu sitzen. Seht, da kommt der Vater nun, um den Frack sich anzutun. Schmerzlich sieht er was geschehen und kann nicht zur Messe gehen. Böse Knaben. 1, 2, 3 im Sause Dementsprechend wäre ja manche guten Jungen da. Da es tutet, aber der praktiziert als Vitrine. Da ist Mittelfeld, doch dieser ist Abdeckerei Provise. Da ist Playmobil, was ist er? Sonntagskanter, Freitagsgrüßter. Und dann Fritz, der Forstadjunkt, das ist auch kein Anhaltspunkt. Einfach bloß als Mensch genommen, wäre dieser höchst willkommen. Nur muss Knopf sich dann entschließen, ganz bedeutend zuzuschießen. Kurz gesagt, mit wenig Worten, ob auch Knopf nach allen Orten seine Vaterblicke richte. Nirgends passt in die Geschichte. Andererseits, wie das so geht, mangelt jede Pietät, man ist fürchterlich verliebt, ohne dass man Achtung gibt oder irgendwie bedenkt, ob man alte Leute kränkt. Selten fragt sich so ein Tor, was geht in den Eltern vor? Ja, so ist die Jugend heute. Schrecklich sind die jungen Leute hinter Knoppens Jüngchen her. Und recht sehr gefällt es dir. Was hat Knopp doch für Verdruss, wenn er das bemerken muss? Hier zum Beispiel abends spät, wie er still nach Hause geht, sieht er nicht in Stirn falten, wie drei männliche Gestalten emsig spielen, da soeben starr vor Jüngchens Fenster kleben. Zornig mit dem Wanderstab stochert er sie da herab. Er verursacht großen Schreck, doch den Ärger hat er weg. Herzverlockende Künste. Und recht bewundert man einen Herrn, der reiten kann. Herzgewinn zeigt sich hier, so tritt auch dem Satteltier. Doch die Wespen in der Mauer liegen heimlich auf der Lauer. Sie sind voller Missvertrauen, als sie einen Reiter schauen. Hops, der Rappe springt und schnaubt, hebt den Schwanz und senkt das Haupt. Am Halse hängt der Reiter, er ist ängstlich. Knopp ist heiter, dahingegen Klingelbiel auf vermittels Seitenspielblüchen Seele zu entzücken und mit Tönen zu umstricken. Dazu hat er sich gedichtet, aufgesetzt und hergerichtet, ein ganz schönes Schlummerlied. Horch, er singt es voll Gemüt. Ständchen, der Abend ist so müde schön, es hört man da für ein Getön. Sei ruhig, Liebchen, das bin ich, dein Dietrich. Dein Dietrich singt so inniglich. Nun kramst du wohl bei Lampenschein herum in deinem Kämmerlein. Nun legst du ab der Lockenfülle das Oberkleid, die Unterhülle. Nun kleidest du die Liebe wieder in reines Weiß und legst dich nieder. Wenn dein Busen sanft sich hebt, so denk, dass dich mein Geist umschwebt. Und kommt vielleicht ein kleiner Floh und krabbelt so. Sei ruhig, Liebchen, das bin ich. Dein Dietrich, der umflattert dich. zarte Hand, die er da im Dunkeln fand, und der Held mit Liebeshast eine Nachtgestalt umfasst. Und Gefährt, das gibt Malheur, denn die Tante liebt nicht mehr. Ängstlich, schnelle, laut und helle schwingt sie in der Hand die Schelle. Schwer bewaffnet kommt man jetzt. Mitgefällt ist höchst entsetzt. Scham, verwirrt und voller Schrecken will er sich sogleich verstecken. Aber aus der Säbel ritzt, weil er vorn zugespitzt. Schmerzgefühl bei großer Enge wirkt ermüdend auf die Länge. Ratsch! Mit Rauschen und Geklirr leert sich jedes Waschgeschirr. Man ist sehr verwirrt und feucht, mitgefett und schwirrt und fleucht. Schmerzlich an den Stoff der Hose heftet sich die Dornenrose. Das Gartenhaus. Liebling, sagt man schön und richtig, ist ein Ding, was äußerst wichtig. Nicht nur zieht man in Betracht, was man selber damit macht, nein, man ist im anderen Machen. Allgemein von Mund zu Munde geht die ahnungsvolle Kunde sozusagen ein Gemunkel, das im Garten und ins Dunkel durch den Knopf mit Försters Fritze ein Schwande oder Sitze. Diese Sage hat vor allem drei Personen sehr missfallen, die sich leider ganz entzweit durch die Eifersüchtigkeit. Jeder hat sich vorgenommen, ei, da muss ich hinterkommen. Hier schleicht Zutritt schlau heraus zu Herrn Knopf ins Gartenhaus, wo das Gartenbaugerät wohl verwahrt und trocken steht. Husch, er schlüpft in das Salett, denn es naht sich Mitgefett. Husch, er zögert auch nicht viel, denn es naht sich Klingelbeil. Husch, auch der drückt sich hinein, denn hier naht im Mondenschein, wie wohl zu vermuten war, das bewusste Liebespaar. Oh, wie peinlich muss es sein, wenn man so als Feind zu dreien eng gedrückt zusammensitzt und vor Zorn im Dunkeln schwitzt. Siehe wohl, da geht es plötzlich runtergepumpelt ganz entsetzlich, alles Gartenutensil mischt sich in das Kampfgewühl. Und rabum zum Überfluss löst sich laut der Flintenschuss. Husch, da schlupf voller Schreck, Fritz und Julchen ins Versteck, denn schon zeigt sich in der Ferne Vater Knopf mit der Laterne. Knipp, der Hund kratzt an der Tür, Knopf denkt, was hat er hier? Starr und staunend bleibt er stehen mit dem Ruf, was muss ich sehen? Dann, mit Fassung in den Zügen, spricht er, na, ihr könnt euch kriegen. Jetzt kommt Mutter, jetzt kommt Tante, beide schon im Nachtgewande. Oh, das war mal eine schöne, rührende Familienszene. Ende. Feierlich, wie sich's gebührt, war die Trauung ausgeführt. Hierbei leitet Klingelbeil Festgesang und Orgelspiel. Unter leisen Tränenregen, traurig, von Amtes wegen. Während